Ja, danke für eure Entwicklungsarbeit in der Oberpfalz im Ausland. Ist immer gut, wenn man Missionsarbeit macht, gell? So in den anderen Regionen. Erste, zweite, dritte Welt und wie auch immer. Ohne Definition. Ich muss mich gar nicht mehr vorstellen, so schön bei euch zu sein. Das wäre meine Einleitung gewesen. Wir sind über viele Jahre von euch gesegnet worden und sind da mega dankbar, sind da, wo wir sind. Auch weil ihr in uns, Gabriel, Anni, das ganze Leitungsteam, damals Harold, in uns investiert haben und richtig viel Segen. Michi sogar ausgeliehen wurde für 1,5 Jahre, glaube ich, ungefähr in Neumarkt, auch Entwicklungsarbeit gemacht hat. Michi kommt aus Neumarkt und sind da, wo wir sind, wegen euch. Und ihr seid ein Segen für diese Region. Und ich habe mich heute blumig angezogen, weil das Beste noch kommt für euch, oder? Weil ein richtig blumiges, rosiges, herrliches Jahr für euch bevorsteht. Und das Beste noch kommt. In allen Herausforderungen, in allen Kämpfen, Dinge, durch die wir gehen, Gott hat was richtig Gutes mit euch vor. Als Gemeinde, als Kirche für diese Region. Ich komme aus Neumarkt, wie gesagt, das ist einfach, wenn du die Autobahn weiterfährst und irgendwann die Sprache nicht mehr verstehst, dann bist du da. Wir sprechen eine andere Sprache hinter den 7 Bergen bei den, wie auch immer. Schön, dass du da bist, Michi, Henny, mega euch zu sehen. Wir sind mega dankbar, von euch gesegnet zu sein und dürfen vielleicht einfach ein bisschen euch heute Morgen motivieren, was mitgeben, in euch hineinsehen, weil ich glaube, dass Gott was richtig Gutes vorhat in diesem Jahr. Auch nach dem Fußballspiel gestern Abend, hey, es gibt Hoffnung für Fürth. Es gibt Hoffnung, weil Jesus die Hoffnung ist und er über allen Umständen thront. Amen. Wenn du kein Fußballer bist, dann keine Ahnung, schau weg, hör weg, wie auch immer. Ich möchte heute Morgen einfach so in den nächsten Minuten in mein Herzensthema mit euch reingehen. Ihr habt eine geniale Predigtserie hinter euch gehabt und ihr startet rein in den Monat März, was für ein herrliches Wetter heute ist. Und einfach eine Motivation von meinem Herzen, das Beste, über das wir reden können, nämlich über Jesus. Und wenn du heute Morgen neu bist, wenn du zum ersten Mal da bist, wenn du Jesus noch nicht kennst, ich erzähle Geschichten, wie ich mit Menschen über Jesus rede, weil ich glaube, dass Jesus das Herrlichste und das Beste ist, was dir passieren kann. Uns geht es darum, dass du mit Jesus in Kontakt kommst, weil er das ein wunderbarer Gott ist, weil er ein Auge für dich hat und weil er dich liebt. Und deswegen lieben wir es, von diesem Jesus zu erzählen, auch heute in diesem Gottesdienst, aber auch darüber hinaus. Amen. Was guckst du? Ich hatte am Anfang, da stand Titel und ich wusste nicht genau und dann dachte ich, trage ich irgendwas ein. Als ich noch klein war, hatten wir so eine Serie mit so einem Inder, Kaya Anand, und die hieß, was guckst du? Aber für viele, genau, ihr seid schon vielleicht viel jünger und wisst gar nicht, wovon ich rede, aber manche kennen es noch, manche. Wir wollen in so eine Szene reinspringen, wo Jesus ausdrückt, was guckst du, wie auch immer, Johannes Kapitel 9. Sorry, wenn es zu klein ist, setz deine zweiten, dritten Gläser auf oder schau in deine Bibel, die du hoffentlich dabei hast, oder fragen Christen neben dir. Johannes 9, Kapitel 9, Vers 1. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Wenn wir über das reden, dass wir über die beste Sache der Welt reden, die Jesus ist, dann glaube ich, macht es einen Unterschied und es fängt damit an, wie wir Menschen sehen. Und ich kann dir sagen, wir glauben an diesen Jesus. Und wenn du Christ bist, dann weißt du das. Und wenn du neu bist, hey, er hat eine Beziehung für dich, aber dieser Jesus sieht Menschen anders. Er sieht die blutflüssige Frau, die ausgestoßen ist, und er begegnet ihr in der Mitte. Er nimmt ihre Scham. Er sieht einen Menschen, der voll von bösen Mächten bedrückt war. Er begegnet ihm, befreit ihn und sendet ihn dann zurück in dem Glauben, dass er die gute Botschaft weiterbringt. Jesus sieht Menschen unglaublich anders. Er hat ein unglaubliches Sicht und Glauben für Menschen. Er hat keine Vorbehalte. Er begegnet Menschen da, wo sie sind. Jesus sieht Zachäus, der ausgestoßen war auf einem Baum, und ruft ihn zu sich. Jesus begegnet den ausgestoßenen Menschen, die einfach anders drauf sind. Er begegnet ihnen da, wo sie sind. Und Jesus sieht Menschen anders. Und ich finde es interessant in unserer Welt, weil ich habe das Wort nachgeguckt, in jeder Sprache, wie auch immer, da steht einfach im Vorübergehen, sah Jesus. Auf dem Weg vom Flair Fürth zum Hauptbahnhof oder irgendwo unterwegs, vom Gebetstreffen zum Teamtreffen oder von einem christlichen Treffen zum anderen christlichen Treffen, wie wir so Christen ja sind, also vielleicht nicht ihr, aber andere. Im Vorübergehen sah Jesus, okay, einfach unterwegs, beim Einkaufen, beim Shoppen, wo immer er war, von sogar auf der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth, die heilige Grenze übertreten hat. Im Vorübergehen sah Jesus diesen Mann, der blind war. Und weißt du, ich glaube, dass es so viel einfacher ist, von Jesus zu reden, als wir denken, weil wir jeden Tag Menschen sehen. Im Vorübergehen. Und ich glaube, einer der größten, und das ist eine andere Predigt, aber ich glaube, einer der größten geistlichen Killer, die wir in unserer Zeit haben, ist unsere Busyness, unser Stress. Und vielleicht geht es dir nicht so, aber uns Pastoren geht es so, aber Vielleicht kannst du mich irgendwo nachvollziehen. Wir sind so voll mit unserem Handy, unseren Themen. Und wenn wir unterwegs sind, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, du siehst Menschen eigentlich, wenn sie im Vorübergehen sind, nur noch auf dem Handy. Menschen begegnen dir gar nicht mehr mit den Augen, sie leben gar nicht mehr im Augenblick. Aber ich glaube, dass Jesus anders drauf war. Er hat Menschen gesehen. Und ich glaube, damit fängt es an, Menschen zu sehen und Menschen wahrzunehmen. Wo sie sind, wie sie sind, wer sie sind. Und ich glaube, Jesus ist der Künstler darin. Er ist unser Vorbild. Und weißt du, das Geniale ist, wenn du gläubig bist, dann lebt er in dir. Er kann uns in den Lebensstil hereinführen. Er kann uns einen Rhythmus des Lebens beibringen, Menschen anders zu sehen. Im Vorübergehen sah Jesus Menschen anders. Wir sehen Menschen jeden Tag. Also ich wohne in der Oberpfalz und wir sind jetzt sogar auf den Einsiedlerbauernhof gezogen. Richtig cool. Genau, weißt du, einfach Ruhe zu haben. Aber wir haben nicht so viele Menschen um uns herum, okay? Wir haben einen Hund und wenn wir rausgehen, dann springen da die Rehe und die Füchse. Und das ist wirklich, ihr wart bei uns, das ist wirklich so der Ort, wo sich die Tiere gute Nacht sagen. Aber sonst begegnen wir auch Menschen. Und du wohnst in einer Stadt, wo du jeden Tag Menschen begegnest, wo du Menschen siehst. Und ich glaube, wenn wir lernen von diesem Jesus, Menschen anders zu sehen, anders wahrzunehmen, ihre Nöte, ihre Probleme, ihre Geschichte, dann können wir anfangen, auch mit der Liebe Gottes zu begegnen. Menschen sind keine Opfer, sind keine Objekte, sind geliebte Kinder Gottes. Und ich glaube, das ist so das Ding, was der Feind unserer Seele versucht, am Anfang uns in so einen Rhythmus hineinzubringen von Business, von Stress, von wir sind gar nicht mehr da, wo wir sind. Und wenn wir mal von einem Ort zum anderen laufen, dann haben wir irgendein Gerät in der Hand und du bist in der U-Bahn und Leute stehen nebeneinander und schreiben sich vielleicht teilweise Texte im gleichen Haus. Okay, haben wir alle schon mal gemacht. Aber hey, bringst du die Wäsche runter, Schatz, oder wie auch immer. Aber Menschen sind gar nicht mehr da und ich glaube, das ist ein Schlüssel für uns als Gläubige, als Christen, die wir Salz und Licht der Welt sind, dass wir da sind, wo wir sind, dass wir Menschen anders sehen. Jesus war im Vorübergehen und er sah Menschen anders. Und dann kommen die Jünger mit einer richtig guten Frage und ich glaube, die waren Deutsche, weil die haben so eine richtig knaller Frage. Und jetzt stell dir vor, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die Heilungen, die Zeichen, die Wunder, die erlebt haben, wie Jesus Menschen transformiert, oder? Die haben jetzt bestimmt eine richtig gute theologische Frage gestellt. Rabbi, fragt ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Und denkst du dir so, hallo? Da ist jemand, der eine Not hat und die Jünger, wie gesagt, wahrscheinlich Deutsche, wissen nicht, ob sie Franken, Bayern oder Oberpfälzer waren. Ich finde es so krass, weil so oft in unserer christlichen Welt verurteilen wir Menschen. Jesus kam nicht, um zu richten, er kam, um zu retten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir Christen, wir haben eine Meinung zu allem. Zu Corona, zu Politik, zum Fußball, wie auch immer. Aber wir sollten eine Meinung zu Jesus haben. Und ich sage Menschen manchmal, hey, ich will nicht deine Meinung hören, ich will deine Barmherzigkeit sehen. Autsch oder aua. Jesus hat gesagt in Matthäus 9, ich will keine Opfer sehen, sondern Barmherzigkeit. Es geht nicht um das, was du tust oder vielleicht denkst, was du für Gott darbringst, sondern im Herzen voller Barmherzigkeit lebst für Menschen. Und ich finde es so interessant in dieser Geschichte, weißt du, ich glaube, wir leben in einer Welt und wir vergessen, dass Menschen geistig blind sind. Aber wenn du Jesus hast, dann bist du das Licht der Welt, du hast Licht. Und das Interessante ist bei uns Christen manchmal, wir schimpfen über die Dunkelheit der Welt, anstatt selbst das Licht zu sein. Menschen sind geistlich blind und wir tragen die Lösung in uns, aber die Jünger sind so, also wer war jetzt eigentlich schuld? Also war jetzt er schuld oder seine Eltern oder wie die Generation oder was ist eigentlich? Und Jesus denkt sich so, glaube ich zumindest, lese ich ja zwischen den Zeilen. Weißt du, wir sehen die Schuld von Menschen, Jesus trug die Schuld von Menschen. Wir sehen die Sünde und Jesus bietet die Antwort. Wir haben eine Schuldfrage und Jesus hat eine Heilungs-, eine Erlösungsfrage, eine Rettungsantwort. Wir sehen die Schuldfrage und Jesus hat eine Rettungsantwort. Das ist ein richtig guter Satz. Preis den Herrn. Habe ich gerade zu mir gepredigt. Aber ist es noch nicht oft so, wir sehen Menschen und denken, oh, was ist da passiert und warum siehst du so aus und warum riechst du, wie auch immer. Aber die Realität ist doch, Jesus kam, um jeden Menschen zu retten. Selbst deine nervigen Nachbarn, selbst die Nürnberg-Fans, selbst Mann, wie auch immer, oder was immer, oder wo immer du herkommst, selbst deine nervigen Arbeitskollegen. Jesus ist für sie gestorben. Wir sehen die Sünde, aber er trug die Sünde. Wir suchen nach dem Ursprung des Problems. Und Jesus hat die Wurzel schon lange getragen. Wer ist schuld? Und ich glaube, es ist so eine Denkweise, die oft so tief in uns ist und wir fragen uns, wer ist schuld? Aber Jesus stellt sich diese Frage gar nicht, weil er die Schuld getragen hat. Und er möchte Menschen helfen, zur Lösung zu kommen. Und dann sagt er, weil er das sieht, er sagt in Vers 3, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. Sag mal, weder noch. Jesus sagt, hey, darum geht's gar nicht, Jungs. Ihr seid schon so lange mit mir unterwegs. Ihr seid schon so lange gläubig. Es geht gar nicht darum, so durchs Leben zu gehen und zu sagen, wer eigentlich schuld ist und was die Leute gemacht haben, sondern es geht darum, die Antwort, die wir haben, Christus in uns, die Menschen zu bringen. Uns als Werkzeuge für Gott zur Verfügung zu stellen. Weil wir wissen, dass er jeden Menschen liebt, ungeachtet seiner Vergangenheit. Ungeachtet seiner Konflikte, ungeachtet seiner Probleme, seiner politischen Meinung, seiner Fußballgesinnung, ungeachtet von allen Hintergründen. Und ich finde es so interessant, weil ich glaube, es ist eine Taktik des Feindes, uns einerseits in eine Business des Lebens zu verstricken und uns andererseits in Meinung und Konflikte, wir haben das in den letzten Jahren ganz stark mitbekommen, auch in unseren christlichen Lagern, zu verstricken und unsere Energie darauf zu versetzen, anstatt einfach zu sagen, hey, Jesus sagt später in Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, Punkt. Das ist, worum es geht. Ich kann nicht alles lösen, ich kann nicht für jeden da sein, aber ich kann das Licht der Welt sein. Und Jesus sagt, hey, weder seine Schuld noch die seiner Eltern, er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Er lenkt den Fokus der Jünger von der Problemgesinnung zu einem Fokus auf Gottes Macht, was er tun kann. Er lenkt den Fokus von den, hey, wer ist eigentlich schuld, was hat jemand getan? Er sagt, hey, ist völlig egal, weil Gott kann, Gott will, Gott möchte durch dich und mich. Er sagt, es geht gar nicht um die Situation, das Konflikt, die Herausforderung, das Problem, die Sünde. Er sagt, hey, es geht um Gott. Es geht darum, dass Gottes Macht sichtbar wird auf dieser Erde. Und ich merke manchmal, ich bin so im Kleinen, ich bin so in meinem Vorübergehen, dass ich in meiner christlichen Blase gar nicht wahrnehme, dass Gottes Macht eigentlich sichtbar werden möchte durch dich und mich. Amen, preis den Herrn. Ich habe gehört, der erste Gottesdienst geht richtig ab, sage ich auch im zweiten, aber wie auch immer. Jesus sagt, Vers 4, wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen. Solange es noch Tag ist, es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann macht er das, was wir alle tun sollten. Er spuckte auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel, strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh hin, wasch dir das Gesicht. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück und hat ein Wunder erlebt. Jesus sagt, mein lebenslanger Fokus ist zu scheinen. That's it. Das ist, worauf seine Konzentration, sein Fokus, sein Herz gerichtet war. Und ich möchte uns mit reinnehmen, weil ich glaube, dass wir alle an Menschen vorübergehen. Dass wir alle Menschen begegnen. Ich habe so lange meine Aldi-Vollkäuferin immer zum Gottesdienst eingeladen. Und die ist nie gekommen. Und vielleicht kennt ihr den Satz, ich sage den öfter, aber wenn Menschen nicht in deinen Gottesdienst kommen, sei du der Gottesdienst für sie. Und ich war richtig beleidigt, weil ich glaube, hey, wir haben einen guten Gottesdienst. Und ihr auch, oder? Aber die ist einfach nicht gekommen. Und der Aldi war 100 Meter von der Gemeinde weg. Und dann hatte ich eine Trauung, eine Hochzeit im November. Und nachher kommt auf mich eine Frau zu. Es war die alte Frau und sagt, Mensch, ah, das war ja schön. So soll Kirche eigentlich sein. Ich sage, ja, du, das sage ich dir seit 3 Jahren. Aber musste einfach mal tun, wie immer. Und dann kam sie in den Gottesdienst an Weihnachten. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Und nein, das passiert nicht immer so. Aber ich glaube, hey, wir dürfen wieder lernen zu schwärmen. Wir dürfen wieder mutig sein, von dem zu reden, was unser Leben verändert hat. Wir müssen keine armen Christen sein, die unter den Stühlen sitzen, sondern wir dürfen Söhne und Töchter sein, die Mut haben und Hoffnung in dem, der uns verändert hat. Du hast eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, weißt du, wenn es um das Thema geht, dass wir von Jesus reden, wir sind alle unterschiedlich. Und das Ding ist nicht, dass jemand hier vorne steht, den du kapieren musst, sondern dass ich kapiere, dass Gott mir was gegeben hat, was ich weiter erzählen kann. Wir waren vor Jahren mal in einem Seniorenheim und wir hatten eine Frau in unserer Gemeinde, die ein bisschen schüchtern war, die nicht so von Jesus erzählt hat. Und hat sie gesagt, Flo, aber es gibt ein Ding. Und ich habe sie gefragt, aber was ist dein Herz? Für wen hast du ein Herz? Und sagt so, hey, für ältere Menschen. Und er so, okay, komm, wir machen eine Altenheim-Tour. Und wir haben einen Bekannten eingeladen, der geht so durch Altenheime mit christlichen Liedern und wir haben eine Seniorenheim-Tour to go gemacht und haben 4, 5 Seniorenheime, waren unterwegs. Und ich kann dir sagen, ich habe es für sie gemacht, okay? Einmal bin ich neben einem Mann gesessen, der ist eingeschlafen, hat meine Hand so festgehalten und ich bin nicht mehr rausgekommen. Ich habe immer noch ein Trauma, wie auch immer. Aber es war so Hammer, weil sie ihr Herzblut da reingegeben hat, sie von Menschen für Menschen gebetet hat, Menschen geliebt hat, Menschen umarmt hat, Menschen geweint hat. Und ich dachte mir so, das ist ihr Herzblut. Sie geht monatlich ins Altenheim, sie erzählt Menschen, ich möchte dir sagen, du hast eine Geschichte zu erzählen. Wir sind alle unterschiedlich. Aber ihr Schritt war, zu glauben, einen Mut zu haben, dass Gott ihr was gegeben hat und ihr eine Begabung, Talent, eine Berufung für das, was sie auf dem Herzen trägt. Auf ihre Art und Weise, in ihrer Persönlichkeit. Amen. Jesus' lebenslanger Fokus war es, zu scheinen. Und jetzt kommt dieser Punkt. Du sagst vielleicht, hey Flo, du kennst mein Leben nicht. Ich habe 3 Kinder, 4 Schwiegermütter, was auch immer, 3 Jobs. Fünf Vereine, du kennst mein Leben nicht, ich bin busy. Kennt es irgendjemand? Ich bin gestresst. Ja, es gibt jemanden, der dahinter steht, der versucht, den Rhythmus unseres Lebens so voranzutreiben, weil er unser geistiges Leben killen will. Und ohne ein geistiges Leben können wir auch nicht von Jesus erzählen. Und ich glaube, das ist die Grundmotivation. Andere Predigt, aber wisst ihr, was ich meine, oder? Und Jesus war in dieser Situation, und wir lesen jetzt, und der Vers scheint schon vorne, der Vers davor, okay, bevor Jesus im Vorübergehen jemanden erzählt, Johannes 8, 59, der Vers davor, da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten, doch Jesus entzog sich ihren Blicken und verließ den Tempel. Nächster Vers, im Vorübergehen sah Jesus ein Mann. Ich weiß nicht, wie oft du schon versucht worden bist zu steinigen, im Fußballstadion oder wie immer, nein. Aber Jesus war in einer unglaublich stressigen, herausfordernden Situation. Sie hoben die Steine auf, um ihn zu töten. Er entzog sich im Blicken. Vers danach, Johannes 9, 1. Im Vorübergehen sah er einen Mann, der geistig blind war. Und denkst du, hey, Jesus, jeder hätte verstanden, wenn du jetzt erstmal das versucht hättest, aufarbeiten zu müssen, die nächsten 17 Jahre. Und ich meine, weißt du, du bist gerade versucht worden zu steinigen. Jeder hätte es verstanden, jetzt geh erstmal wieder in die Gemeinde. Und Jesus sah Menschen anders. In der Business seines Lebens, in der Last des Druckes, der Herausforderung sah er Menschen. Und ich glaube, wir können lernen, Menschen zu sehen. In der Business, die der Feind uns versucht auszusetzen. In einem Lebensmotto, in einem Rhythmus, der nicht gesund für unsere Seele ist. Und ich glaube, der erste Schritt ist darin, innezuhalten und Menschen anders zu sehen. Wen siehst du im Vorübergehen oder wie siehst du im Vorübergehen? Wir waren vor einer Zeit essen, auch beim Griechen, bei uns um die Gemeinde. Und ich habe mich schon so gefreut, weil ich dachte, die kennt bestimmt unsere Gemeinde. Ich sagte, hey, hier ist die Gemeinde nebenan. Nee, kenne ich nicht. War schon wieder unglaublich bewegt. Und dann kommt die Tochter vom Chef, die bedient hat, und erzählt noch so, dass sie nebenbei echt eine fast tödliche Fischallergie hat. Und ich dachte mir, besser Arbeitsplatz beim, also ich meine, beim Griechen. Und weißt du, wir hatten, Amelie war nicht auf der Bühne, kein großes Lobpreisteam, wir waren einfach nur essen. Und wir sind einfach nur gefragt, hey, wir haben hier die gefährlichste Frage gestellt, die je ein Christ stellen kann.
Kann ich für dich beten? Okay?
Die gefährlichste Frage, die je ein Christ stellen kann, weil er damit die Möglichkeit gibt, dass Gottes Macht an Menschen sichtbar wird. Und es war kein großes Tamtam, es war kein riesen Ding-Dang, sondern wir haben einfach für sie gebetet. Sie erzählt die Geschichte, auch, dass ihr Papa schwer krank, wir beten, sie war einfach berührt. Und gesagt, hey, wenn das nächste Mal wieder kommen, lass uns mal hören, wie es dir geht. Als wir beim nächsten Mal da waren, hat sie ein bisschen mehr von unserer Lebensgeschichte erzählt. Und wir sind einfach mit ihr in Kontakt. Wir bauen Beziehungen. Das ist, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Weil wenn wir wirklich an Menschen interessiert sind, sind wir wirklich an Menschen interessiert. Love looks like something. Es sieht nach etwas aus. Liebe sieht nach etwas aus. Es kostet uns etwas. Oder? Wenn wir wirklich Menschen sehen, dann lieben wir Menschen wirklich. Wenn wir Menschen anders sehen, dann lieben wir auch anders. Wir hatten im Herbst einen Monat Auszeit. Ich habe gehört, es ist kein Sabbatical, weil es war nur ein Monat, aber so eine Auszeit. Und eigentlich hätten wir länger bleiben sollen. Wir waren in den USA und meine Frau hatte eine sehr lange Krankheit über 10 Jahre hinweg, Autoimmunerkrankung, Zöliakie, medizinisch nicht wegzukriegen. Und wir waren in einem Gottesdienst und ich habe sie dort für die Heilungsräume angemeldet. Und unverschämterweise 2 Tage vor den Heilungsräumen sind 2 Menschen auf sie zugekommen, haben für sie gebetet. Sie ist umgefallen, sie ist geheilt worden. Ich habe gedacht, ich habe dich bei den Heilungsräumen wie auch immer. Und Gott hat sie geheilt und sie ist seitdem, nach diesen 10 Jahren, ohne Schmerzen, ihr geht's gut, sie kann wieder alles essen. Einen Tag danach hat sie gesagt, gib mir wieder einen Burger nach 10 Jahren. Ich als ungläubiger Pastor habe gesagt, ja, ich weiß noch nicht, aber ich hole mir mal 2, du kriegst noch ein Stück. Sie hat den gegessen, sie hat oft, wenn sie Sachen gegessen hat, am nächsten Tag Reaktionen gehabt. Dizziness im Kopf, keine Reaktion in den letzten Monaten. Und es hat uns so bewegt und so begeistert. Und wir waren da am Tag nach beim Einkaufen und ich war so begeistert noch von Gottes Wirken, weil Gott kann. Amen. Und bin auf den nächsten Mann zu und gesagt, hey, kann ich für dich beten? Und ich habe ihn gefragt, was hast du? Er hat gesagt, ja, ich bin halbseitig gelähmt. Ich war so, ah. Ha. Halleluja, nein. Und ich sage, hey, lass uns einfach für dich beten. Und ich habe das gemacht, was alle guten Männer machen, wenn ihre Frauen einkaufen. Sie evangelisieren. Amen. Alle guten Männer und alle Frauen sagen Amen. Und ich habe für ihn gebetet und habe gefragt, hey, was hast du gespürt? Er sagt, nichts. Warum sage ich dir das? Weil das auch ein normaler Teil meines Alltags ist. Und also es war in Amerika und dann hat er noch so gesagt, du sprichst ein bisschen lustig Englisch, bist du zufällig Deutscher? Ich bin aus Deutschland, wir können auch Deutsch reden. Super Evangelisationsgeschichte, kann ich bestimmt meiner Predigt erzählen. Und wir tauschen Nummern aus und er hat sich bedankt. Er hat einfach gesagt, hey, danke, dass ihr für mich gebetet habt. Ich habe einfach eure Liebe gespürt. Lass uns Kontakt austauschen. Ich wohne da und da in der Stadt. Wir sind seitdem Kontakt. Ich habe mir eine Gemeinde mal empfohlen, weil es war. Aber weißt du, das ist, worum es geht. Es geht nicht um den Rauch und das Große. Es geht um die einfachen Begegnungen. Weil ich und du, wir können es eh nicht tun. Wir können uns Gott zur Verfügung stellen. Aber die Frage ist, wen siehst du im Vorübergehen? Jedes Jahr an Weihnachten machen wir so ein Fest in Neumarkt, wo wir mit einsamen Menschen feiern. Und als ich nach Neumarkt gekommen bin, Freunde haben das in Berlin gemacht, Basti Decker und No Limit. Und ich habe gedacht, es wäre cool, in Neumarkt zu machen. Und die Pfarrer haben gesagt, nee, weißt du, hier geht's allen gut, sind alle reich, wie auch immer. Wir haben klein angefangen. Letztes Jahr an Weihnachten hatten wir über 300 Leute in einem Saal. Viele Menschen, die einsam waren. Und viele Flüchtlinge, aber auch viele Oberpfälzer. Und ich habe mit vielen Menschen geredet, die wirklich einfach einsam waren. Die ihre Frau, ihren Mann einfach verloren haben und einsam da sind. Die 2, 3 Autos vielleicht vor der Tür stehen haben oder vielleicht einfach nicht. Aber das ist so eine Erinnerung für mich, worum es eigentlich geht. Es geht um Menschen, die Jesus nicht kennen, aber für die Jesus eine Hoffnung hat. Amen. Amen. Deine Identität. Wir haben gerade drüber gehört. Okay, ist echt klein. Sorry. Matthäus 5, Vers 13. Du und ich, wir sind das Salz der Welt. Jesus' lebenslanger Auftrag war es, zu scheinen. Amen. Und Jesus spricht uns hier das zu und ich möchte es in den nächsten Minuten mit uns reingehen. Wie können wir das tun? Vielen Dank für deine Frage aus der 5. Reihe. Michi, wie können wir das tun? Amen. Wie können wir Menschen anders sehen? Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert oder seinen Geschmack verliert, womit soll man es dann wiedergeben? Es taugt zu nichts mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Sehr nett. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht von den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Damals am Toten Meer gab es Salzablagerungen, die oft aus Kalk bestanden, die unrein waren, die von außen aber so aussahen, als wären sie reines Salz. Und so nach der Zeit, nachdem die Sonne drauf geschienen hat, Israel ist ein heißes Land und das Salz verflogen ist, hat man nur noch die Kalkablagerung gesehen, was aber wie Salz aussah, aber kein Salz war. Die Juden damals in der Zeit hatten diesen Vergleich gecheckt von Jesus, der sagt, hey, ihr seid das Salz der Erde, aber wenn ihr nicht seid, wer ihr wirklich seid, verliert ihr eure Kraft. Ihr verliert euren Geschmack. Ihr seht von außen aus wie dieses Salz, aber wenn nicht das drin ist, was draufsteht, verliert seine Kraft, lebenserhaltend, durchdringend zu sein in einer Gesellschaft, die dieses Salz, diese Hoffnung, diese Botschaft wirklich braucht. Als Jesus dieses Beispiel seinen Jüngern gibt, wussten sie genau, was er damit meint. Sie kannten das Salz vom Toten Meer, sie wussten, wovon er redet. Und er sagt, hey, deine Identität ist es, dieses Salz zu sein. Es, wenn wir diesen Rhythmus in unserem Leben lernen, Menschen anders zu sehen, dann geht es nur, wenn wir wirklich wissen, wer wir sind. Auch wieder eigene Predigt, oder? Wenn wir verstehen, dass wir nicht aus einem schlechten Gewissen aus irgendwas heraustun, sondern aus einer Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir brauchen ihn, um Menschen dieses Licht und dieses Salz zu geben. Und Jesus sagt, hey, Leo Bigger hat immer gesagt, wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Aber du bist der Du, du hast etwas zu geben. Deine Identität, deine Gotteskindschaft besteht darin, dass etwas in dir leuchtet, etwas in dir lebt. Und wenn wir lernen, fest in dem zu stehen, wer wir sind als seine Kinder, fällt es uns leichter, das aus uns herausfließen zu lassen. Aus der Beziehung mit Jesus heraus. Du bist das Salz der Erde. Ich meine, wir sind ja in einer Zeit, wo Salz, ne, so nicht zu viel Salz und man aufpassen muss und es ist ungesund, wie auch immer. Aber in der Zeit, in der es geschrieben worden ist, war Salz ein Bild für die Jünger, dass es lebensnotwendig war. Ohne Salz wurde kein Essen konserviert, Menschen hatten keine Nahrung, Salz war überlebensnotwendig. Und es ist das Bild dafür, dass wir als Christen, dass wir als Kirche überlebensnotwendig und lebenserhaltend sind für diese Welt. Egal was Menschen denken, egal was Menschen glauben, egal welcher Postmoderne wir leben, Jesus weiß, ohne uns funktioniert es nicht. Weil das einzige Leben, das Menschen verändert, ist das Leben, das in dir schlummert und lebt. In einer Welt, die nicht, die fern entfernt ist von Kirche und von Glauben, und vielleicht glaubst du das auch heute, möchte Jesus dann uns erinnern, dass wir das Salz sind für diese Erde. Dass ohne uns diese Erde vor die Hunde geht. Aber dass wir etwas in uns haben, was helfen kann zu konservieren, zu heilen, Heilung zu bringen, wieder herzustellen. Amen. Jeder von uns, mindestens einmal die Woche, also meistens, begegnet einer Frage, die wir beim Bäcker gestellt bekommen. Wir hatten so einen Mitarbeitertag und ich habe noch vergessen, meine Frau gesagt, kauf Brezen beim Aldi oder wie auch immer und wir sollten auf unsere Frauen hören. Amen. Und ich habe es vergessen, bin da früh zum Bäcker gefahren und gesagt, hey, ich brauche noch 150 Brezen. Und sie hat mich so angeguckt wie, ernsthaft? So, jetzt in dieser Reihe. Und dann hat sie mir die Frage gestellt, die jedem von uns gestellt wird, mindestens einmal die Woche, wenn wir, keine Ahnung, Samstag, Sonntag früh beim Bäcker sind. Sie hat mich gefragt, mit oder ohne? Das ist unsere Lebensfrage, oder? Und dann bist du vielleicht, ja, so 60 mit, 60 ohne, wie auch immer. Aber das ist die Frage, die wir alle gestellt bekommen. Die Frage heute Morgen, die ich dir stellen möchte, schmeckst du? Weil in uns ist etwas an Geruch, an Leben, an einem Taste für diese Welt, das in uns schlummert, in uns lebt. Aber ich kann dir sagen, es kommt nur in Aktivierung. Schmeckst du? Weil du hast einen Geschmack in dir durch das Leben mit Jesus. Amen. Ein Leben ohne den Heiligen Geist ist wie ein schlecht gewürztes Gericht, hat meine Frau mal gesagt. Finde ich richtig gut. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gottes Kraft, wir brauchen eine Beziehung zu ihm, damit wir in unserer Welt, in unserem Leben leuchten können. Eine Barna-Studie hat gezeigt, dass über 80% der Christen ihren Glauben in ihrem Alltag nicht leben, dass sie Kirche Kirche sein lassen und Alltag Alltag und keine Verbindung dazwischen besteht. Und ich möchte in diesen letzten Vers noch etwas mitgeben, was ich glaube wirklich ein Schlüssel für uns ist. In Lukas 14, Vers 34, da sagt Jesus, Salz ist etwas Gutes. Wenn er doch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Ich komme aus der Oberpfalz, ich versuche es mit Deutsch, wie auch immer. Hey, was Salz ist was Gutes, okay? Also, auch in unserer Zeit, wie auch immer. Der Glaube an Jesus ist was Gutes. Wir dürfen wieder lernen, dran zu glauben, dass wir etwas haben, was in dieser Welt einen Unterschied macht. Egal welche Erfahrung, welche Geschichte wir haben. Jesus ist was Gutes. Die christliche Botschaft, in die wir glauben, ist das Beste, was dieser Welt passieren kann. Der Glaube ist was Gutes. Und ich weiß, dass wir alle in einer Welt leben, die nicht von dem geprägt ist. Deswegen ist die Frage, wie ist unser inneres Leben davon geprägt? Weil wenn mein inneres Leben, mein Leben mehr bestimmt als mein äußeres, dann weiß ich, dann kann ich in diesem Jesus leben, egal was Menschen davon denken. Egal, ob Menschen positiv darauf reagieren, ob sie mich ablehnen. Ich habe mal für einen Mann im Supermarkt gebetet und habe früher noch immer meine Augen zugemacht, was du nicht machen solltest. Und während dem Gebet ist er weggegangen, wie ich meine Augen aufgemacht habe. Deswegen bete für Leute immer mit offenen Augen. Ich habe mal jemanden in Holland gebetet mit einer Krücke, der wollte mich nachhauen, ist halt Holland, wie auch immer. Aber ich kann dir sagen, es geht nicht um das Ergebnis, es geht darum, dass wir glauben, dass Salz etwas Gutes ist, dass Jesus etwas Gutes ist. Und es ist so interessant, weil direkt in den Versen nach Lukas 14, 34, danach Lukas 15, 1, gibt er uns, glaube ich, die Lösung. Er sagt, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Menschen, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Das griechische Wort drückt extreme Nähe aus. Jesus war ständig umgeben, er war extreme closeness, er war unter ihnen, mit ihnen, war bei ihnen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Wie kann er das tun? Wie kann er mitten in dieser Welt sein, einfach unter ihnen? Aber Freunde, ich glaube, das ist einer der Schlüssel. Wir gründen gerade eine Gemeinde in einem bayerischen Dorf, so noch weiter runter Richtung, wie auch immer. Und wir haben allen im Team gesagt, hey, wenn wir die Gemeinde gründen, jeder von uns muss irgendwo drin sein, im Sportverein, Obst und Garten, also seid irgendwo unterwegs, seid da aktiv. Ja, aber ich mache in der Kirche und so will. Ja, ist mir wurscht. Mach weniger, wie auch immer. Sei da, wo du bist, engagier dich. Weißt du, ich glaube, es fängt oft an, weil wir irgendwo in der christlichen Blase leben, aber gar nicht mehr da sind, wo wir sind. Dass wir nicht mehr unsere Nachbarn kennen. Ich habe eine Familie aus der Gemeinde, die sind in die Stadt gezogen. Das Erste, was sie gemacht haben, fand ich eine richtig coole Idee. Sie haben alle Leute in der Straße eingeladen zum Nachbarschaftsfest, einfach um sich vorzustellen. Von den 20 kamen vielleicht 8 oder wie auch immer oder 10 und davon haben sie noch Kontakt mit 3. Aber sie haben Menschen angesprochen. Sie haben kein Plakat aufgehängt. Hey, wir sind Christen, Jesus rettet, sondern sie haben einfach Menschen eingeladen zum Essen, okay? Aber über die Male haben ihre Nachbarn mitbekommen, dass sie Sonntag immer in der Früh irgendwie mit ihren 3 Kindern irgendwo hinfahren. Und die eine Frau kam, was macht ihr denn immer sonntags? Ja, wir gehen in eine coole wie Kirche. Und so kamen sie ins Gespräch und sie haben sie mitgenommen im Gottesdienst. Es läuft über Beziehung. Und was immer die Menschen sind, die Gott dir aufs Herz legt, Jesus war ständig umgeben von Menschen, die andere ausgestoßen haben, die eine andere Sicht haben, die als Sünder galten dieser Zeit. Jesus hatte eine andere Sicht für Menschen in seiner Umgebung. Amen. Und die Frage ist, leuchtest du? Weil er in dir leuchtet. Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten kann. Ich glaube, da ist ein Schlüssel. Unser Wort sei alle Zeit in Gnade. Ich glaube, als Christen wissen wir ganz oft, wie wir voll draufhauen und wie wir, aber Jesus sagt in Gnade. Das ist die Motivation, weil die Gnade in Person in mir lebt. Das ist die Vergebung, die Gnade in Person. Das ist meine Motivation, Menschen zu begegnen. Nicht in Besserwisser zu sein, nicht was drauf zu haben, sondern in Gnade. Mit Salz gewürzt. Amen. Das Wie, das Herzensmotiv ist in Gnade. Aber es ist mit Salz gewürzt. Hey, was ist, wenn ein Vierter heute Morgen aufsteht und er möchte so einen richtig mit Heiliger Geist gebratenen, mit Jesus gedünsteten, mit Gnade erleuchteten, mit Liebe erfüllten, gerösteten Christen, dann weiß er kommt in die Chapel. Amen. Amen. Mit Salz gewürzt. Hey, ich liebe es, Leute beim Junggesellenabschied anzuhalten und sagen, hey, bevor ihr irgendeinen Mist heute macht, ich bin Pastor, wir beten erstmal. Und bei uns auf dem Dorf falten die dann alle ihre Hände. Aber hey, lasst uns wieder mutig sein, über Jesus zu reden. Ob das die Frau in der Post ist, die noch fragt, hey, kann ich irgendwas noch für sie tun? Du fragst, nee, aber kann ich irgendwas für sie tun? Ob das deine Frau beim Aldi ist, deine Nachbarn, ob das Menschen einladen ist, ob das im Seniorenheim ist, ob das einfach mal heißt, einem Menschen zuzuhören, weil du zwei Ohren hast und einen Mund. Deswegen sollten wir doppelt so viel zuhören, wie wir reden, wie auch immer. Was immer dein Weg ist, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ich glaube, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, dann zeigt Gott uns Mittel und Wege, wie wir in unserem Umfeld, unserer Nachbarschaft Menschen von Jesus erzählen können. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten, damit Gott uns erfüllt und Kraft schenkt für unseren Alltag, für deinen und meinen Alltag, für dein Lebensumfeld, für deinen Nachbarn, für deinen Sportverein. Gott hat mir vor, und das Lobpreisteam kann gerne nach vorn kommen, Gott hat mir vor ein paar Jahren, als ich noch Fußballtrainer war, Gabriel ist jetzt, der macht es auch besser, ich habe Kinder trainiert, da habe ich eine Frauenmannschaft trainiert und ich war eines Tages, kam ich aus so einer Gebetsstunde und war noch so im Kirchenmod und bin zum Fußballplatz gefahren und war noch voll so, wir haben irgendwie, kam aus einer Gebetsstunde und bin, und das Spiel hat angefangen schon, der Co-Trainer war schon da und ein Spieler hat sich verletzt und ich bin hingelaufen, weil ich noch voll in meinem Kirchenmodus war und habe nur kurz gefragt, hey, kann ich für dich beten? Und dann kam der Schiedsrichter und er war so, was ist hier los? Und ich war noch so, und in dem Moment habe ich realisiert, dass ich ja nicht in der Gemeinde bin. Aber ich hatte vorher. Ich hatte so ein Gefühl, dass der Heilige Geist zu mir sagt, wirkliche Erweckung, wirkliche Veränderung passiert, wenn wir das da draußen leben, was wir hier drin leben. Warum? Weil dein Nachbar, dein Kleingruppenmitglied, deine Freunde sagen, hey, mir geht's schlecht, was ist das Natürlichste der Welt, was wir tun?
Kann ich für dich beten, oder?
Aber ich kann dir sagen, wenn wir das da draußen leben, wer wir sind hier drin, dann passiert wirkliche Transformation. Wenn Gott uns den Mut schenkt, die Menschenfurcht nimmt und in unserem Umfeld mit Gnade, mit Salzgewürz Menschen so zu begegnen. Und ich kann dir sagen, ich glaube, es macht einen Unterschied. Ich glaube, Menschen sind viel offener, als du denkst. Einfach ihnen eine Frage zu stellen, für sie zu beten, ihnen zuzuhören. Du musst ihnen nicht gleich die dreijährige Mitgliedschaft der Chapel oder die fünf, wie auch immer. Du kannst ihnen einfach nur zuhören. Du kannst ihnen einfach nur Liebe zeigen. Du kannst einfach nur für sie da sein als ersten Schritt. Amen. Und ich glaube, das können wir alle tun. Wir haben alle offene Ohren. Wir können alle ein offenes Herz haben. Wir können alle für Menschen da sein und sie zu Jesus lieben. Und ich kann dir sagen, in der Praxis gibt Gott uns Möglichkeiten, Menschen dann zu begegnen. Wenn wir anfangen, uns aufzumachen, leitet uns der Heilige Geist. Und er möchte dich führen, er möchte mich führen, weil er es liebt, weil er Jesus verherrlichen will durch uns. Amen. Durch unsere Taten, durch unsere Worte. Ich und du, wir sind das Salz der Welt, wir sind das Licht der Welt. Und ich möchte einfach beten, dass wenn wir im Vorübergehen, Montagmorgen, nächste Woche, einem Arbeitskollegen, jemand, der Verkäuferin beim Aldi, einfach mal die Frage stellen, hey, wie geht's dir eigentlich? Der gestressten Restaurantverkäuferin einfach mal Danke zu sagen und sagen, hey, alles gut, können wir irgendwas für sie tun? Weißt du, das Natürliche ist oft ein Einstieg für das Übernatürliche. Und Gott hat dich geschaffen mit einer einzigartigen Persönlichkeit, Licht und Salz zu sein und Menschen anders zu sehen. Und ich glaube, wenn wir Gottes Herzschlag, Gottes Sicht für Menschen sehen, wenn wir seine Liebe für Menschen spüren, und den Schritt in die Praxis und die Tat machen, kann Gott durch uns, durch dich und mich wirken. Wie wäre es, wenn wir zusammen noch aufstehen? Weil ich ja schon die ganze Zeit hier vorne stehe. Und wie wäre es, wenn wir einfach noch zusammen beten? Und wenn du möchtest, schließ gerne deine Augen einfach in einem Moment, um einen kurzen Moment von Stille, von Ruhe zu haben. Wie wäre es, wenn wir miteinander beten? dass Gott hineinspricht, hineinwirkt. Und wenn du merkst, dass dich die Botschaft angesprochen hat, dass du merkst, dass du Mut haben möchtest, dass Gott dein Herz ganz neu füllt, dann leg doch da, wo du bist, auf deinem Platz, einfach die Hand auf dein Herz. Und lass uns gemeinsam beten, dass Gott uns ganz neu mit Hoffnung, mit Kraft, mit Stärke erfüllt, Menschen anders zu sehen, Menschen anders zu begegnen. Und Jesus, ich danke dir so, dass du so ein guter Gott bist, dass du ein liebevoller Papa bist. Und dass wenn wir dich sehen, wenn wir dich erleben, dann werden wir verwandelt, Jesus, in dein Angesicht. Und ich bete ganz neu, Vater, für Begegnung mit dir in unserem Alltag, wo du uns eine Sicht schenkst, Jesus, für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unseren Arbeitsplatz, für Kollegen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir deine Stimme hören können, dass du hineinsprichst in unsere Lebensumstände, dass du eine Sicht hast für Menschen in unserem Umfeld. Und ich bete so, Gott, dass wir deine Sicht bekommen für Menschen, dass wir Menschen so sehen, wie du sie siehst, Jesus, von Augen, von Liebe und Barmherzigkeit und im Herzen es da ist für Menschen. Ich bete so, Gott, dass du uns den Mut schenkst, dass wir deine Stimme hören, die uns leicht antippst, die Stimme in unserem Inneren, in der Stille, die wir hören und die uns ermutigt, vielleicht zu unserem Arbeitskollegen zu gehen, bei den Freunden, den Kindern aus dem Kindergarten mal nachzufragen, wie es ihnen eigentlich geht in ihrer Ehe, was ihre Herausforderungen sind. Ich bete zu Gott, dass du hineinsprichst, ganz natürlich in unsere Lebensumstände. Hey, wenn du hier bist und Jesus noch nicht persönlich kennst, er liebt dich, er ist da für dich und er möchte, dass du zu ihm kommen kannst. Und ich möchte noch ein Gebet mit uns sprechen, und wenn du hier bist und Jesus nicht persönlich kennst, dann lass in deinem Herzen und auch wir als Gemeinde es zusammen sprechen. Bevor wir noch ein Lobpreislied gehen, hey, wenn du da bist und diesen Jesus erleben möchtest, er liebt dich so sehr. Er ist ein Gott, der für dich Mensch wurde, der für dich gestorben ist, der auferstanden ist, der dich von Herzen liebt und von Herzen für dich da sein möchte, eine Beziehung zu dir möchte. Und wenn du es möchtest, dann bete mit mir im Gebet, das ich vor vielen Jahren gesprochen habe, wo ich Jesus auch nicht kannte, aber ihn in mein Herz und mein Leben eingeladen habe. Und sag einfach: Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich komme zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich kehre um zu dir. Sei du mein Herr und Erlöser und mein bester Freund. Jesus, ich danke dir so für uns, für diese Gemeinde. Ich danke dir so, Jesus, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du mit uns gehst. Ich bete so, Gott, dass du uns einen neuen Rhythmus gibst in unserem Alltag, dass wir vielleicht nicht auf unser Handy schauen, dass wir Menschen anschauen, dass wenn wir der S-Bahn sind, im Zug, im Bus, dass wir da anfangen, für Menschen einfach zu beten. Und mit dir in unseren Alltag gehen, mit dir in unseren Arbeitsplatz gehen, mit dir zu unseren Nachbarn gehen. Und ich danke dir, Gott, für Begegnungen, die du vorbereitet hast, weil du die Menschen dieser Stadt kennst, weil du dich nach den Menschen dieser Stadt sehnst, weil du sie erschaffen hast, Jesus, jeden Einzelnen. Und weil du einen Rettungsplan erfüllt hast durch Jesus vor 2000 Jahren, den du durch uns ausführst. Gott, ich danke dir für deine Kraft, für deinen Mut und für deine Gegenwart durch uns, Herr. Wirkt durch uns jetzt in dieser Woche. In Jesu Namen.